Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entspannter Jobwandel mit 50+. Mein Name ist Martina Frahn und ich unterstütze Führungskräfte über 50, die sich in einer Phase der beruflichen Neuorientierung befinden und diese nach einer Kündigung bewältigen müssen. Heute freue ich mich, dass ich wieder mit Dr. Roland Ponczynski in unserer Spezialreihe Jobverlust und Krankheit, Mentoren unseres Lebens, wie wir durch Einschnitte unsere Prioritäten neu ordnen, sprechen kann. Unser Thema heute: Mobbing und Bossing, wie Führung unsere Gesundheit beeinflusst. Was ist das? Was hat das für Auswirkungen? Wie geht man damit um? Ich denke, alle haben wir uns, die wir in einer Führungsposition sind oder waren, schon mal darüber Gedanken gemacht, selber betroffen oder selber Handelnde. Deshalb erst einmal, lieber Herr Dr. Ponczynski, schön, dass wir wieder in diese Runde starten.
Ja, vielen Dank, Martina. Ich freue mich auch, hier zu sein und mit dir gemeinsam über dieses wichtige Thema zu sprechen.
Ja, super. Ja, dann lassen Sie uns doch direkt einsteigen. Es ist ja bekannt, dass schlechte Führung nicht nur die Effizienz in Unternehmen beeinträchtigt, sondern auch gesundheitliche Kosten verursachen kann. Darüber schweigt man ja meistens. Was ist da aus Ihrer Sicht wichtig?
Ja, absolut. Das ist ein Thema, Martina. Schlechte Führung beeinflusst nicht nur die Arbeitsmoral und Produktivität, sondern kann auch erheblichen Stress verursachen, der zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen kann. Beispielsweise führen chronische Stresszustände, verursacht durch schlechte Führungspraktiken, bei häufigen Unterbrechungen der Arbeiten, Neuzuweisungen, Verantwortungswechseln, führen im Ergebnis zu einer dauerhaften Erhöhung der Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin, was langfristig nicht nur das Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen erhöhen kann.
Ja, alarmierender Zustand, im Grunde auch nicht wirklich neu. Und trotzdem wird da nie so richtig drüber nachgedacht, sondern irgendwie weggeschoben, weil der Stress oft einfach sehr, sehr groß ist. Welche Rolle spielt denn dabei die soziale Stabilität bzw. Instabilität eines Teams?
Ja, eine ganz große, das ist ein Riesenthema. Soziale Instabilität, zum Beispiel im Rahmen häufiger Führungswechsel oder unklarer Verantwortlichkeiten, wer ist hier für was zuständig, verursachen Unsicherheit und Angst unter den Mitarbeitern. Da sind schon vor wirklich vielen, vielen Jahren, 40 Jahre zurückliegend, in maßgeblich von Jay Kaplan und Thomas Clarkson, die gezeigt haben, dass chronischer Stress im Rahmen von sozialer Unsicherheit ein ganz wesentlicher Beitrag ist für die Entstehung von koronarer Herzerkrankung, für die Ausbildung von Arteriosklerose, arterieller Hypertonie, aber auch Angst- und Panikstörungen.
Ja, und wir merken das oft ja auch gar nicht oder erst sehr spät. Und das ist eben so ein schleichender Prozess. Deshalb ist es wichtig, sich da immer mal wieder aus der Distanz heraus, finde ich, Gedanken zu machen und auch mal zu schauen. Denn es gibt ja meistens Alarmsysteme, die wir vorher schon merken, es funktioniert in der Familie nicht, mit Freunden nicht, wir schaffen den Sport nicht mehr. Alles das, was eigentlich zu einem gesunden Leben dazugehören sollten. Ja, und dann gehen wir mal auf die beiden Themen, die ich ja oben schon genannt hatte, ein: Mobbing und Bossing. Fangen wir an mit Mobbing. Also ich selber habe das auch erlebt und ehrlicherweise, was ja irgendwie ganz krass ist, ist mir hinterher erst klar geworden, dass es wirklich Mobbing war. Meine Güte, ich bin noch ganz aufgeregt, wenn ich drüber nachdenke. Denn also mir sind schon krasse Sachen passiert. Also da ist der Geschäftsführer einer oder sagen wir mal die treibende Kraft ist zum Beispiel aus dem Büro gegangen, hat mich gesehen, hat sich auf dem Absatz umgedreht und ist wieder ins Büro gegangen, hat die Tür zugeknallt. Und das ist mir nicht nur einmal passiert. Aber da gab es noch viel krassere Sachen. Und ich denke, jeder, der da so seine Erlebnisse hat, kann einiges dazu erzählen. Ja, und ich glaube, jetzt ist die typische Frage, wie wirkt sich das auf die Mitarbeitergesundheit und auf uns selber dann aus?
Ja, Mobbing und speziell Bossing, wo Führungskräfte ihre Macht, ihren Einfluss, ihre Verantwortung missbrauchen, um Mitarbeiter einzuschüchtern oder zu diskriminieren, ist eine besonders destruktive Form des psychosozialen Stresses. Ich merke es dann ja an mir bei den Kollegen, dass man sich unwohl fühlt, dass man seine Arbeit mit einem gewissen Maß an Unsicherheit durchführt. Bin ich dem jetzt richtig gewachsen? Bekomme ich wieder eine negative Rückmeldung für meine Ausführung etc. etc.? Und das Ganze steht dann nicht mehr auf einer sachlichen Grundlage, sondern wird eben sehr schnell zu einer existenziellen, emotionalen Bedrohung. Die fortwährende Exposition gegenüber solchen Bedingungen kann zu schweren psychischen Störungen führen, einschließlich Depressionen und Angststörungen. Es erhöht auch das Risiko für körperliche Krankheiten durch den konstanten Stresszustand. Ich habe dieser Tage von einem Patienten ein sehr unangenehmes Beispiel gehört, der erzählte, dass in seiner Arbeit grundsätzlich in seiner Schicht Spaß macht, aber sehr unangenehm sei es, dass der unmittelbare Vorgesetzte regelmäßig die Krankmeldungen verlese und sich darüber lächerlich mache, einschließlich der eigentlich unter die Schweigepflicht fallenden Diagnosen.
Auch noch.
Und man kann sich ja wirklich gut vorstellen, ich will da arbeiten, ich muss da arbeiten, ich möchte dort mein Geld verdienen, verstehe mich mit meinen Kollegen sonst ganz gut, aber habe so einen Vorgesetzten, da hat man natürlich ein ganz unangenehmes Gefühl.
Unangenehmes, aber sehr sachte ausgedrückt.
Aber so, ich bin in einem Fischspalt, ich habe Zahnschmerzen, ich müsste jetzt ganz dringlich zum Zahnarzt und versuche das jetzt in irgendeine Ecke der Woche zu schieben, wo es, ich sag mal, für die Arbeit vielleicht besser hinpasst, aber mir möglicherweise zu einem Schaden wird. Also das ist schwierig, solche Situationen sichtbar zu machen, weil derjenige, der dieses Verhalten ausübt, in der Regel zu wenig Rückmeldung und zu wenig Kontrolle bekommt.
Ja, er ist halt auch in einer Machtposition, ne? Also oftmals ist es ja nicht so, dass diese Menschen das nicht merken. Also manche merken es tatsächlich nur sehr bedingt, andere setzen es ja sehr bewusst ein. Und das hat ja auf alle dann eine Auswirkung. Auch die Mitarbeiter unter sich unterhalten sich ja natürlich, aber niemand traut sich dann dagegen, etwas zu tun. Weil oft derjenige sogar noch im Unternehmen auch geschützt wird. Auch das habe ich erlebt.
Ja, ich denke, da wird in dieses Thema in den nächsten Jahren noch viel Bewegung reinkommen, weil der Arbeitsmarkt ändert sich jetzt unter verschiedensten Vorzeichen. Ja. Einerseits besteht ein Fachkräftemangel, andererseits erleben wir ja gerade eine wirtschaftliche Flaute, wie wir sie lange nicht erlebt haben, und wie das dann auf die individuelle Arbeitsplatzsituation durchgeht, das kann immer nur der Einzelne selbst beantworten, aber ich glaube, dass das Thema Angst und Sorge um den Arbeitsplatz, um die Zukunft, das wird wieder ein Thema werden. Und das ist ungünstig, wenn man, ich sag mal, keine Möglichkeiten hat, sich darüber auszutauschen und Stabilität zu erleben.
Ja, absolut. Vor allen Dingen, also das eine ist ja, sich mit den Kollegen auszutauschen, dass hilft ja oft, wenn man merkt, okay, meine Wahrnehmung, die ist in Ordnung. Also ich nehme jetzt nicht irgendwie was Komisches oder Falsches wahr. Die anderen merken das genauso. Damit ist aber noch kein wirklicher Weg hinaus geschafft. Denn das sind ja dann andere Gespräche, andere Menschen, die einem da helfen können. Manchmal, also in wirklichen Mobbing-Situationen, ist es ja oft nur die Möglichkeit, wirklich rauszugehen aus dieser Situation. Und das kann manchmal eben sehr schwer sein, wenn man darauf einfach finanziell angewiesen ist. Also so einfach mal rauszugehen, ist ja meist gar nicht möglich. Ne? Da kann man sehr wohl von außen sagen, das ist aber gesundheitlich wichtig und für ihr Weiterkommen, ja, keine Frage, das weiß die Person auch. Ne? Und deshalb
Man muss es sich leisten können. Und das ist ja dann eine schwierige Güterabwägung. Wie viel, ich sag mal, Leid und Belastung bin ich in der Lage oder bereit, in Kauf zu nehmen, Und auf der anderen Seite, wie viel Risikobereitschaft habe ich im Rahmen von Veränderung, Veränderungsbereitschaft und natürlich auch Veränderungsmöglichkeiten. Ich muss ja auch die Möglichkeit haben.
Ja, genau. Wie steht auch die Familie dazu? Wie kann mich halt wirklich in meinem System, das ich habe, System der Familie, der Freunde, des Außen, wie kann ich da vielleicht auch Allianzen aufbauen oder nutzen, um wirklich weiterzukommen?
Ja.
Nehmen wir mal das Thema Positive Leadership in diesem Kontext. Wie kann das, also ist das einfach, ich sag mal so, ist das so ein Schlagwort oder wie kann das zur Gesundheit der Mitarbeiter beitragen?
Ja, das ist ja interessanterweise Positive Leadership. Ein ganzes Modell, das davon ausgeht, dass durch gute Einbindung, Pflege der Beziehung und Sinnvermittlung einer Mannschaft besser zusammengefügt werden kann. Und nicht nur anhand von objektivierbaren Kennzahlen einem Ziel hinterherrennen, sondern sich wirklich als eine soziale Gemeinschaft synergistisch erleben. Und die große Bewegung kam, ich glaube, um 2000 herum von Martin Seligman angestoßen in der Psychologie. Die Begründung einer positiven Psychologie, dass man gesagt hat, wir gucken immer so sehr auf die Mechanismen, die Menschen krank machen, aber wissen zu wenig über das, was sie Dinge gut erleben lässt und sie ein gutes Leben führen lässt. Und diesem Ansatz folgend geht Positive Leadership davon aus, dass man das Wohlbefinden der Mitarbeiter durchaus vorteilhaft beeinflussen kann, gute Rahmenbedingungen schaffen kann und damit letztendlich auch die Loyalität der Mitarbeiter zum Unternehmen fördert.
Ja, dass Führungskräfte da eine Verantwortung haben und Führungskräfte können ja selber auch wieder Führungskräfte über sich haben. Also da merken sie ja auch schon dann die Unterschiedlichkeit und sollten auch eine Verantwortung dafür übernehmen. Nicht einfach nur in die Funktion hineinspringen. Also das tun manche und viele natürlich nicht. Die machen das schon sehr verantwortungsbewusst. Das ist natürlich etwas provokativ von mir. Das ist schon klar. Aber es gibt eben auch die anderen und sich dessen immer wieder klar zu werden und dann auch zu reflektieren. Was meinen Sie denn? Welche praktischen Schritte können Führungskräfte unternehmen, um solch eine positive Arbeitskultur zu fördern und gleichzeitig Mobbing und Bossing zu verhindern?
Ja, ein guter Anfang ist die regelmäßige Anerkennung der Mitarbeiterleistung und die Förderung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Berufs- und Privatleben. Führungskräfte sollten klare Richtlinien gegen Mobbing und Bossing etablieren und sicherstellen, dass alle Teammitglieder geschult sind, diese Probleme zu erkennen und auch anzusprechen. Also Transparenz ist letztendlich da das Schlagwort. Das ist leicht ausgesprochen, schwierig umzusetzen, weil natürlich auch so eine Kultur von Offenheit langsam wachsen muss. Die kann man auch nicht mit der Brechstange herbeiführen. Man muss gucken, wie arbeitet das System? Wer ist die offizielle Führung? Wie sind die inoffiziellen Führungskanäle? Entschuldigung. Und mit diesen Kenntnissen kann man Schritt für Schritt in einer Organisation einen Kulturwandel herbeiführen.
Ja, und man sollte sich die Zeit lassen. Wie Sie das sagen, das ist, man kann das nicht einfach verschreiben, dass es so ist, sondern es müssen eben auch alle mitziehen. Und das, was Sie vorhin so ganz kurz angedeutet haben, ist auch eine ganz gute Maßnahme oder sehr gute Maßnahme, alle einzubeziehen. Also den Führungskräften auch die Aufgabe zu geben. Was bedeutet Mobbing? Was bedeutet Bossing? Wie sollte man damit umgehen? Was sollte man tun, wenn man das bemerkt? Ne? Weil alle sind ja auf irgendeine Art und Weise da mit involviert. Und und um das dann umzusetzen und den Mitarbeitenden natürlich auch zu sagen, wenn ihr was merkt, dürft ihr das sagen. Denn das ist ein hohes Vertrauen, das da sein muss, dass man das auch darf. Aber das geht nur über solch einen Prozess, wie Sie das sagen, dass man alle einbindet, finde ich.
Ja. Zum Schluss muss man sagen, jeder sollte die Bedeutung der Führung für die Gesundheit nicht unterschätzen. sich aktiv damit auseinandersetzen. Ich ermutige alle Führungskräfte, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein und aktiv an der Schaffung einer unterstützenden und gesunden Arbeitsumgebung zu arbeiten. Das ist nicht nur eine Frage der Effizienz, sondern auch der Menschlichkeit.
Ja, das finde ich ist ein wirklich schönes, wenn man das in dem Zusammenhang kann, und wichtiges Abschlusswort. Ja, also vielen Dank, dass wir über dieses Thema heute sprechen konnten, das ja im Grunde schon fast tabuisiert wird, über das die meisten nicht so offen sprechen, eher wenn sie aus dem Unternehmen raus sind, und dass wir das auch so ansprechen konnten. Also vielen Dank an Sie, lieber Herr Dr. Ponczynski.
Liebe Martina, ich rufe Ihnen nochmal zu, die Bach-Kantate Herz und Mund und Tat und Leben. Wenn man die im Kopf hat, das Handeln, das Gefühl und das gesprochene Wort, wenn das zueinander passt, ja. Ich glaube, dann ist es in einer Organisation gut, dann lässt es sich gut miteinander aushalten und gute Ziele verfolgen.
Mhm. Gut miteinander aushalten ist auch wirklich sehr schön, aber Sie haben vollkommen recht. Vielen Dank, super, super, super Ergänzung. Ja, und bei alledem, wir sprechen ja immer auch über relativ schwere Themen, wollen wir Ihnen natürlich wie immer einen Impuls mitgeben, damit Sie über diese wichtigen Themen nachdenken können und vielleicht und hoffentlich sogar ins Tun kommen. Also unser erster Appell an Führungskräfte: Überlegen Sie mal, was glauben Sie, könnte der größte Gewinn für Ihr Team sein, wenn Sie mehr auf die psychosoziale Gesundheit achten würden? Und natürlich auch an die Betroffenen. Was benötigen Sie, um sich sicher und unterstützt zu fühlen? Und wie können Sie das erreichen? Da kann man sicherlich lange drüber nachdenken. Das wünschen wir Ihnen. Und vor allen Dingen, dass Sie Ergebnisse haben. Also schön wäre es, wenn Sie diese Anregung mit in Ihren Alltag nehmen, um etwas zu verändern. Und noch ein wichtiger Hinweis. Das haben wir beim letzten Mal gesagt und das ist uns beiden sehr wichtig. Unsere Reihe soll auch von Ihren Fragen und Erlebnissen leben. Das ist natürlich immer sehr verhalten. Wir wissen, wenn Sie als Zuhörer, Zuhörerin sind, legen Sie irgendwann auf oder schalten ab oder wie auch immer. Aber wenn Sie etwas auf dem Herzen haben, dann schreiben Sie uns doch. Vielleicht können wir das aufnehmen, vielleicht können wir das als Thema besprechen. Natürlich nie persönlich, das ist ja klar. Das ist natürlich immer vertraulich. Und deshalb schreiben Sie uns doch gerne per Mail oder auf LinkedIn mit einer Nachricht, so wie es für Sie am besten passt. Und damit das auch klappt, klar, verlinke ich natürlich wieder in den Shownotes zu unseren Profilen. Ja, jetzt mache ich den absolut letzten Abbinder. Mein Name ist Martina Frahn und ich unterstütze Führungskräfte Ü50 von Herzen bei ihrem individuellen New Placement. Sei es innerhalb des jetzigen Unternehmens oder außerhalb. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihnen das am besten gelingt. Dazu schreiben Sie mich entweder direkt auf LinkedIn an oder vereinbaren einen Termin mit mir. Auch diese Möglichkeiten verlinke ich wie immer in den Shownotes. Also, bis bald, wenn es wieder heißt, entspannter Jobwandel mit 50+.